Was passiert zwischen Atlantik und Pazifik von Tijuana bis Feuerland?
Onda Info. Neuigkeiten aus Lateinamerika.
Im Süden der deutschen Hauptstadt haben sich Hunderte von Sozialhilfeempfängern in ihren Plattenbauten verschanzt und bewerfen die anrückende Staatsmacht mit leeren Schultheiß-Sixpack-Flaschen. Sie sollen für den Ausbau des Großflughafens umgesiedelt werden. In Deutschland wohl eher unvorstellbar. Doch in Mexico City trotzen die Bewohner von Atenco wirklich mit Macheten bewaffnet ihrer Vertreibung zugunsten eines Megaflughafenprojektes. Ihr hört das Onda Info direkt aus dem Sommerloch. Ob der nicht einkehren wollende Sommer auch eine Folge des El Niño-Effektes ist, ist wohl kaum nachzuweisen. Dafür jedoch mit Sicherheit die extreme Kältewelle in Peru. Unsere weiteren Themen sind die Proteste gegen Chavez in Venezuela, die Selbstauflösung der Paramilitärs in Kolumbien, die Verurteilung von Ex-Sicherheitschef Montesinos in Peru und der Tod des nach Castro dienstältesten Präsidenten Lateinamerikas Belanger, der im Alter von 96 Jahren in der Dominikanischen Republik gestorben ist.
Am 14. Juli ist der ehemalige Präsident der Dominikanischen Republik Joaquín Balaguer im Alter von 96 Jahren gestorben. Über 22 Jahre lang beeinflusste der Politiker maßgeblich die Geschicke seines Landes. Noch im Jahre 2000 kandidierte er zur Präsidentschaftswahl. Bis zuletzt galt Balaguer als der große Berater der dominikanischen Politik. So auch seines politischen Gegners, dem derzeitigen Präsidenten Hipólito Mejía. Als Mann der Tat verhalf Balaguer seinem Land zu wirtschaftlichem Aufschwung, der jedoch seinen Preis hatte, wie sich die Journalistin Anibelka Rosario erinnert.
Wir sind eines der Länder mit der besten Infrastruktur in Lateinamerika, was Schulen und Krankenhäuser betrifft. Und das geht in erster Linie auf Balaguer zurück, der sich als Konstrukteur verstand. Er selbst sagte, dass es ihm nichts ausmache, dass die Leute nichts zu essen, keinen Strom oder Wasser hätten. Das Wichtige sei es, ein Haus zu haben, und das setzte er in die Tat um.
1966 von Diktator Rafael Trujillo persönlich eingesetzt, galt der kleinwüchsige Mann als echter Caudillo und einer der letzten starken Politiker Lateinamerikas. 8 Amtsperioden lang regierte Balaguer mit harter Hand. Korruption, Wahlbetrug, aber auch Verfolgung und Ermordung politischer Gegner werden ihm angelastet. Anibelka Rosario sieht der Zukunft ihres Landes nach dem Tod Balaguers deshalb positiv entgegen.
Es gibt keine Caudillos mehr. Niemand mehr legt die Grenzen der Legalität fest. Niemand spielt mehr mit den großen Entscheidungen des Landes. Der Präsident wird ganz einfach nur noch das tun, was er zu tun hat, ebenso wie die Opposition, ohne den Ex-Präsidenten Joaquín Balaguer um Rat fragen zu müssen.
Ob das jedoch ausreicht, um in der Dominikanischen Republik wirklich demokratische Verhältnisse zu schaffen, bleibt zu bezweifeln. Einen Tag vor Balaguers Tod änderte das Parlament die Verfassung. Nun dürfen die dominikanischen Präsidenten auch wieder eine zweite Amtszeit ableisten. 1994 war diese auf eine Wahlperiode festgelegt worden, um überproportionale Machtanhäufungen wie eben unter Balaguer zu vermeiden.
Die seit Tagen andauernde Kältewelle in Peru hat mittlerweile 59 Menschenleben gekostet. In 8 Regionen, darunter Cusco, Puno und Arequipa, herrscht Ausnahmezustand. Um den betroffenen 70.000 Menschen zu helfen, rief der peruanische Präsident Alejandro Toledo zu einer landesweiten Spendenaktion auf. Dabei wurden bis Samstag umgerechnet über 50.000 Euro und 300 Tonnen Nahrungsmittel und Kleidung gesammelt. Äußerst schwierig gestaltet sich jedoch die Überbringung der Hilfsgüter.
Aufgrund des schlechten Zustands der Straßen und ihrer teilweisen Blockierung gelangt die Hilfe nicht ans Ziel. Auf der Suche nach Hilfe müssen die Bergbewohner oft kilometerweit durch über Meter hohen Schnee laufen, um die Nahrungsrationen in tiefer gelegenen Regionen abzuholen.
Eine weitere gravierende Folge der auf El Niño zurückzuführenden Kältewelle ist der Tod von bereits über 20.000 Stück Vieh, vor allem Alpakas, der Lebensgrundlage der Bauern in den Hochanden. Bereits jetzt ist die Milchproduktion auf nur 20% zurückgegangen. Die peruanische Regierung bat deshalb die internationale Staatengemeinschaft um Hilfe. Ein Ende der Klimakatastrophe ist nicht in Sicht, denn Meteorologen kündigten eine neue Kältewelle an.
Die paramilitärische kolumbianische AUC, die Vereinigte Bäuerliche Selbstverteidigung, hat am 18. Juli auf ihrer Internetseite ihre Auflösung angekündigt. In einem vom politischen Führer Carlos Castaño und dem Militärchef Salvatore Mancuso unterschriebenen Kommuniqué nennen sie die Verwicklung der Organisation in den Drogenhandel als Grund. Sie wollen ihre Organisation nach der Auflösung allerdings unter anderem Namen neu aufbauen. Die AOC wurde Anfang der 80er von Viehzüchtern, Händlern, Unternehmern und Großgrundbesitzern mit Unterstützung des Militärs als Kampforganisation gegen die linken Guerilla-Gruppen gegründet. Sie wurde 1987 verboten und gilt international als Terrororganisation. Auf ihr Konto geht die Ermordung mehrerer tausend Gewerkschafter, linker Politiker und Menschenrechtler. Menschenrechtsorganisationen machen sie für 70% der durchschnittlich 300 in Kolumbien jährlich verübten Massaker verantwortlich. Der im vergangenen Mai gewählte kolumbianische Präsident Álvaro Uribe Vélez wird von der AOC als ihr Präsident bezeichnet. Und tatsächlich nutzte der Kandidat Uribe in seinem Wahlkampf die Infrastruktur der AOC. Bedeutet die Selbstauflösung der AOC ein Ende des Paramilitarismus? Jorge Rojas von der Organisation für Menschenrechte und Vertreibung, CODES, bezweifelt das.
Der Paramilitarismus ist ein Phänomen, das den Interessen der Prämen und ernsten Sektoren des ländlichen Kolumbiens entspricht. Sektoren, die tief in den Drogenhandel verstrickt sind und in andere Formen der Gewalt, die aus dem Großgrundbesitz resultieren. Solange die Faktoren weiter bestehen, aus denen dieser Konflikt hervorgegangen ist, ist es sehr wahrscheinlich, dass nicht nur Formen der Gewalt wie die paramilitärische weiter existieren. Es ist auch zu erwarten, dass sich der Konflikt weiterhin so sehr verschärft, dass er militärisch nicht mehr gelöst werden kann. Das ist es ja, was gerade in diesem Land passiert. Diese Gruppen sind schließlich ursprünglich mit dem Rückhalt des Staates entstanden und sie hatten eine gesetzliche Grundlage, auch wenn sie inzwischen für illegal erklärt wurden. Heute existieren sie im gesamten Land und haben die Lösung des Konflikts noch schwieriger gemacht, in politischer Hinsicht, aber sogar auch auf militärischer Ebene.
Wladimir Montesinos, der Sicherheitschef des ehemaligen peruanischen Präsidenten Alberto Fujimori, ist am 1. Juli zu einer Freiheitsstrafe von 9 Jahren und 4 Monaten verurteilt worden. Wegen Amtsmissbrauchs muss er zusätzlich umgerechnet 282.000 Euro Strafe zahlen. Dies ist erst das erste Gerichtsurteil in den insgesamt 74 Prozessen, in denen sich Montesinos noch zu verantworten hat. Verletzung der Menschenrechte, Drogen- und Waffenhandel sowie illegale Bereicherung sind nur einige der weiteren Anklagepunkte. Nach der Amtsenthebung des damaligen Präsidenten Fujimori und dessen Asylsuche in Japan flüchtete Montesinos nach Venezuela, wo er jedoch im Juni vergangenen Jahres verhaftet worden war.
Der Disput zwischen Opposition und Regierung in Venezuela nimmt seit der großen Anti-Chavez-Demonstration vom 11. Juli erneut zu. Je nach Quelle nahmen an der Demonstration zwischen 60.000 und 1 Million Menschen teil. Die Organisatoren werteten den friedlichen Marsch als Beweis dafür, dass die Zeit des umstrittenen linkspopulistischen Präsidenten Hugo Chavez abgelaufen sei. Regierungsvertreter hingegen warfen Teilen der Opposition vor, sie arbeite mehr oder weniger offen auf einen erneuten Putschversuch hin. Und erinnerten an den 11. April dieses Jahres. Damals hatten einige Militärs, unterstützt von den großen Medien und dem Unternehmerverband, nach einer Demonstration den Präsidenten festgesetzt und versucht, die Verfassung außer Kraft zu setzen. Doch bereits nach 2 Tagen war Chavez wieder im Amt. Unterstützt wird die Regierung von der Kommunistischen Partei, deren führendes Mitglied Pedro Ortega Díaz sieht weiterhin die Gefahr eines Putsches.
In estos momentos, ellos están buscando de nuevo
In diesem Moment versucht die Opposition erneut, ein nationales politisches Szenario für einen Staatsstreich zu schaffen. Sie wissen nicht genau wie, aber sie arbeiten auf allen Ebenen darauf hin. Sie destabilisieren die Wirtschaft, sie schädigen das Land, sie schädigen die gesamte Bevölkerung von Venezuela. Sie tun alles, was in ihrer Möglichkeit steht, weil sie geradezu besessen sind von der Verteidigung ihrer kleingeistigen Interessen und der mächtigen Interessen, die das Land beherrschen. Sie tun alles, um einen Staatsstreich zu erreichen, um die verfassungsmäßige Ordnung zu zerstören.
Doch war die Demonstration vom 11. Juli auch aus Sicht der Opposition nicht nur ein Erfolg. Angesichts unterschiedlicher Forderungen und politischer Ausrichtungen droht der Protestplattform Demokratische Koordination die Spaltung. Insbesondere über die Ausrufung eines Generalstreiks besteht Uneinigkeit. Vor 3 Monaten war der Generalstreik, den der Unternehmerverband zusammen mit dem konservativen Gewerkschaftsdachverband CTW ausgerufen hatte, der Startschuss für den Staatsstreich gewesen. Als der CTW-Vorsitzende Carlos Ortega auf der Demonstration erneut die Möglichkeit eines Generalstreiks androhte, erntete er nicht nur Zustimmung.
Die CTV behält sich die Möglichkeit vor, einen eintägigen, zweitägigen oder unbefristeten Streik auszurufen.
Die Chavez-Gegner finden international auch Anhänger in der Linken, da diese den autoritären Stil des Caudillos, der durch mehrere von ihm ausgerufene Wahlen und Referenden bestätigt wurde, für undemokratisch halten. Dass es aber nicht um die Person Chavez geht, sondern um das gesellschaftliche Projekt, das er verkörpert, bestätigen auch seine Gegner. Elias Santana, Sprecher der einflussreichen Vereinigung Queremos Elegir, wir wollen die Wahl haben, möchte zwar den Rechtsweg einhalten, ist deswegen jedoch nicht weniger fanatisch.
Vamos a sacar por la buena.
Lasst uns Hugo Chavez im Guten friedlich absetzen, weil er es verdammt nochmal nicht verdient, unser Präsident zu sein. Und wir werden ihn absetzen, aber im Guten, nicht mit allen Mitteln. Weil die Art, wie wir es tun, festlegt, welchen Typ von Gesellschaft wir haben werden.
Venezuela entwickelt derzeit ein ökonomisches Konzept, das zu verhindern sucht, dass die landeseigenen Ressourcen vor allem dem internationalen Kapital zugutekommen. Entsprechend fürchtet man nun im Norden, das Beispiel könne bei anderen lateinamerikanischen Ländern Schule machen. Einflussreiche Politikberater wie der Jesuit José Virtuoso vertreten unterdessen im venezolanischen Streit um den richtigen Weg einen Marktfatalismus, der glauben machen möchte, es gebe zum neoliberalen Konzept überhaupt keine Alternative.
Actualmente cualquier gobierno, cualquier Estado tiene que asumir las políticas dirigidas.
Heutzutage muss jede Regierung eine Politik betreiben, die durch die Schaffung von Anreizen den Wettbewerb fördert, die Investitionen fördert. Dafür muss sie über staatliche Maßnahmen Investitionskapazitäten schaffen. Sie muss sich auf die Zusammenarbeit mit den internationalen Institutionen einlassen. Dieses Wirtschaftspolitik politische Vorgehen ist das Schema, für das die Welt sich entschieden hat. Und jedes Land der Welt muss sich daran halten. Deswegen sprechen wir ja von Globalisierung. Und ganz besonders trifft das für Lateinamerika zu, von wo aus wir nicht die Möglichkeit haben, eigene Modelle durchzusetzen.
Por eso se llama, por eso estamos en la llamada época de la globalización y mucho más desde América Latina, donde no tenemos capacidades reales para imponer modelos propios.
San Salvador Atenco, eine kleine bäuerliche Gemeinde am Rand des Molochs Mexiko-Stadt, probt den Aufstand. Seit die Regierung von Vicente Fox die Bauern per Dekret enteignen will, um einen neuen Großflughafen auf ihr Gelände zu bauen, hat sich Atenco zur aufständischen und autonomen Gemeinde erklärt. Die wütenden Bewohner verjagten alle Behördenvertreter, die sie verdächtigten, mit der Regierung zusammenzuarbeiten, aus ihren Ämtern. Auch die örtliche Polizei wurde vertrieben, ihre Fahrzeuge von der Bevölkerung beschlagnahmt. Die Regierung hatte den Bauern unterdessen eine Entschädigung von weniger als 1 Euro pro Quadratmeter angeboten. Diese sind jedoch fest entschlossen, ihr Land, auf dem sie Mais und Bohnen anbauen, auch für Geld nicht zu verlassen. Nun setzt die Administration von Vicente Fox andere Mittel ein, um an ihr Ziel zu gelangen. Sie versucht, die Flughafengegner zu spalten, zu diffamieren oder durch Repression zu entmutigen und erntet dadurch eine noch weiter wachsende Widerstandsbewegung. Am 11. Juli erreichte der Konflikt einen vorläufigen Höhepunkt. Es kam zu einer riesigen Straßenschlacht. Über 1000 Polizisten der Bundespolizei waren im Einsatz. Ein Beteiligter erinnert sich an die Zusammenstöße, in deren Verlauf 17 Flughafengegner festgenommen wurden.
Wir wurden gerufen, weil die Leute im Dorf angeblich eingekesselt waren. Als wir ankamen, war es auch so. Sie läuteten die Glocken und schossen Böller als Hilferuf ab. Wir gingen hin und baten die Einsatzleiter, uns durchzulassen, damit es nicht zu Gewalthandlungen käme. Aber sie antworteten, sie hätten Befehl, uns nicht durchzulassen. Sie begannen uns anzugreifen, schossen mit Gummigeschossen auf Leute von uns. Und so begann die Auseinandersetzung. Es war eine richtig massive Feldschlacht. Sie hatten geglaubt, wir würden davonlaufen, nachgeben. Aber es wurde richtig hart. Es stimmt schon. Sie waren mehr als wir. Aber wir haben einfach nicht nachgegeben. Sie haben sich an vielen Leuten brutal vergriffen. Alle, die festgenommen wurden, sind brutal zusammengeschlagen worden.
Noch am selben Tag fuhren 300 Demonstranten zum Gefängnis von Texcoco und nahmen dort ihrerseits 7 Justizangestellte als Geiseln. Eine Aktivistin der Frente de los Pueblos por la Defensa de la Tierra erklärt die Absicht, die hinter der Aktion stand.
Angesichts der aggressiven Haltung der Regierung waren wir gezwungen, 12 Personen festzunehmen, darunter Staatsbeamte, Polizisten und Spitzel, die sich als Journalisten ausgegeben haben. Unsere Position ist klar. All diese Leute werden freigelassen, sobald unsere Genossen, die sich im Gefängnis befinden, wieder bei uns sind.
Die Flughafengegner präsentierten ihre Gefangenen am Abend der Presse. Und tatsächlich kam es am darauffolgenden Tag auf einer Brücke nahe Atenco zum Gefangenenaustausch. Zum Teil schwer verletzte Flughafengegner gegen Polizisten und Justizbeamte. Insofern ist die Auseinandersetzung um den neuen Flughafen auch ein Barometer für den Grad an Demokratisierung, den Mexiko inzwischen erreicht hat. Denn mit Vicente Fox regiert seit Ende 2000 erstmals in über 70 Jahren die Opposition, allerdings die liberal-konservative Opposition. Die Flughafengegner von Atenco jedenfalls haben kein Vertrauen. Sie glauben weder an die Unparteilichkeit der Medien noch an Chancen auf eine Klage gegen den Flughafen vor dem durch und durch korrupten mexikanischen Justizsystem. Da bleibt nur eins: den Widerstand auf eigene Faust organisieren, um später aus einer starken Position heraus direkt mit der Regierung verhandeln zu können. Die Sprecherin der Frente de los Pueblos en Defensa de la Tierra resümiert.
Die Regierung dachte, nachdem sie erst einmal die Aktivsten festgenommen hätte, würden wir anderen uns schon von selbst zerstreuen. Aber heute stehen sie mit dem Rücken zur Wand. Sie wissen, dass das nicht stimmt. Die Verhaftung unserer Genossen hat nur den Anfang der Gewaltspirale markiert, die jetzt in Gang gesetzt ist. Es gibt in Atenco nicht einen einzigen Menschen, der nicht auf die eine oder andere Weise die Bewegung unterstützt.
Libertad inmediata, incondicional a nuestros compañeros presos. Atentamente, Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra. La lucha sigue adelante. ¡Zapata vive! ¡La lucha vive!
Für Onda Info benutzen wir Radiobeiträge von dem Netzwerk lateinamerikanischer Basisradios ALED und Nachrichten von PONAL. Auf der Internetseite von Nachrichten für Lateinamerika findet ihr
Radiobeiträge von Onda und Texte von PONAL.
Also www.npla.de.